This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de.
Road to German Bowl, der GFL-Podcast. Diese Woche wieder am Start. Wir sprechen über das Geschehen in der German Football League. Wir sprechen über die Überraschungen, die es an diesem Wochenende gegeben haben. Wir, mein Name ist Nicola Martin und in der Leitung habe ich Christian Schimmel. Hallo Christian.
Hallo Nicola.
Ja, wir sprechen also über Überraschungen, haben wir gesagt. Und als Überraschung müssen wir das nennen, was in Dresden passiert ist, Die Berlin Rebels empfingen die Dresden Monarchs. Ich war durch das BR kurz irritiert, deshalb kam ich auf Braunschweig. Denn die Berlin Rebels setzen sich 30-7 gegen die Dresden Monarchs durch. Ein Spiel, in dem sie von vorne bis hinten geführt haben. 30-0 stand es im vierten Quarter, ehe die Ehrenpunkte von Trent Norwell mit einem Pass auf Mitchell Page dann noch zustande kamen für Dresden. Aber wir müssen dabei sagen, Berlin, 44 Läufe, 170 Yards, 18 Läufe durch den Quarterback, 18 Pässe durch Terrell Robinson. Das ist jetzt nichts Wahnsinniges, wo ich sagen würde, oh, da hat er Berlin umgestellt, das hat man noch nie gesehen von denen. Und auf der anderen Seite Dresden, Trenton Norwell, wieder mit vielen selbst verursachten Turnover. Und das ist irgendwie was wir die letzten Wochen schon hatten, diese Turnover von Norwell, dass das nicht immer gut gehen kann. Das wurde jetzt in Berlin bestraft, aber dass man irgendwie so mittellos wirkte gegen eine Rebels-Offense, die eigentlich das gemacht hat, was sie seit Jahren schon macht, das hat mich schon ein bisschen besorgt. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, das ist ja das, was ich vor dem Spiel so ein bisschen angesprochen habe, dass die Rebels halt jedem Team durch ihre Physis halt wehtun können und durch ihre... Wir spielen seit 10 Jahren dasselbe, dafür wissen wir aber auch sehr genau, was wir tun.
Auch wenn wir immer wieder mal Teile verändert haben. Also Terry Robinson genau. War letztes Jahr nicht, er kam erst im Laufe der Saison wieder, war 2016 der Quarterback. Chris Smith war letztes Jahr dabei. Sean Richard ist dieses Jahr dazugekommen. Was ich übrigens beeindruckend finde, die Rebels haben einen Schnitt von 3,9 Yards pro Lauf bei diesen 44 Läufen. Der längste Lauf ist aber 18. Das ist also nicht irgendwie ein 90-Yard-Lauf und dann nichts. Ja. Die haben regelmäßig ihre Yards gemacht.
Die konnten den Ball halt bewegen und ich sage jetzt etwas, was ich vermutlich im Zusammenhang mit den Rebels nicht so oft gesagt habe. Ich fand, das war eine sehr schöne, auch eine balancierte Offense am Wochenende. Sie haben die Dresdner mehrfach out of position erwischt. Dann kam dazu, dass man bei den Monarchs keinen Bock auf Tackling hatte an dem Tag.
Wir spielen heute Flag Football.
Ja, es gibt ja jetzt diese Flag Football League, wo das NFL Network Ende Juni auch Spiele übertragen wird, aber das war ein bisschen zu früh aus Dresdner Sicht. Und ich hatte immer den Eindruck, dass Dresden nochmal in dieses Spiel zurückkommen kann. Weil zur Pause war es jetzt auch noch nicht so deutlich mit 13-0 und auch da hatten die Monarchs auch einige Punkte einfach liegen lassen. Du hast die Turnover von Norwell angesprochen, es waren jetzt wieder 3, ein Fumble, 2 Interceptions. Dazu haben sie halt die Drops so ein bisschen gekillt.
Und man darf nicht vergessen, diese sensationelle Szene von den Rebels, die einen Trickspielzug an der Mittellinie ausführen, ein paar Sekunden vor der Halbzeit. Jamal White wirft einen tiefen Pass auf, ich glaube Sean Richard war das, der fängt den Ball an der 2 und die Rebels ohne Timeouts versuchen in die Endzone zu scramblen, kriegen es nicht hin, beziehungsweise nicht zu scramblen, sondern zu sneaken, kriegen es nicht hin und denen läuft dann die Uhr an der Goal-Line aus. Das war sensationell und das ist doch was, wo ich dann später darüber referieren werde, wieso ich mein Problem habe, mit den Rebels dann die hochzustufen. Aber da hatten sie ja noch Glück, dass die Rebels nicht schon in der ersten Halbzeit den Sack zugemacht haben.
Ja, das war großer Football. Ja, das Problem ist, dass bei den Dresdnern hast du eigentlich im Moment nur 2 relativ verlässliche Receiver. Und das sind Shallow und Mitchell Page halt, der halt auch in dem Spiel dann noch seinen obligatorischen Touchdown gemacht hat am Ende. Ich fand die Offensive Line im Spiel gar nicht so katastrophal schlecht. Also die haben schon ihren Job gemacht, meiner Meinung nach, aber es hat sich halt wenig ergeben. Und wenn du dann halt, ich meine, die Rebels erobern noch einen Onside-Kick, dann diese eine Interception von Norwell, die Rebels auch in hervorragende Feldposition gebracht hast, dann verlierst du halt so ein Spiel. Und wenn du gegen so eine Truppe halt mal 0-17 oder so hinten bist, dann wird's halt schwer. Ich war überrascht von der Mentalität von Dresden, weil du kannst in so ein Spiel nicht gehen, Man kann sagen, das wird schon irgendwie gut gehen. Das ist den Hallern ein bisschen passiert in dem Viertelfinale letztes Jahr, wo ich auch nicht den Eindruck hatte, dass die hundertprozentig bereit waren auf diesen physischen Kampf. Und bei Dresden hat man sich vielleicht nach dem Sieg gegen Kiel einfach ein bisschen zu gut gefühlt. So, man hat einen permanenten Konkurrenten aus dem Norden letztlich aus dem Stadion geschossen, wobei allen bewusst sein sollte, dass Kiel halt nicht das Kiel aus den letzten Jahren ist. Und dann fährt man halt nach Berlin, wo man halt weiß, die machen halt ihr Ding, aber es hat halt in den letzten Jahren auch nie wirklich gereicht, um im Norden ernsthaft mit, gut, vorletztes Jahr hätten sie, glaube ich, am letzten Spieltag Nordmeister werden können, ne? Wenn sie gegen Braunschweig gewonnen hätten. Aber ich weiß es nicht. Also ich tue mich halt schwer, eine Rebels-Mannschaft zu unterschätzen, weil die immer giftig sind. Und sie haben nahezu perfektes Spiel hingelegt. Ja, da waren ein paar Fehler dabei, unter anderem diese Red Zone-Geschichte. Aber Dresden war, im Englischen würde man sagen, komplett flat. Ich weiß auch gar nicht, mit welchem Begriff man das am besten, war nicht auf dem Platz, also weiß ich nicht. Also ich gebe zu, ich bin jetzt nicht geschockt, dass Berlin das Spiel gewonnen hat. Ich bin geschockt, dass es 30-7 ausgegangen ist und die Monarchs erst im letzten Viertel den Touchdown gemacht haben. So, das habe ich nicht kommen sehen.
Das Ding ist ja auch, du gehst ja als Dresdner in diese Halbzeit, es steht nur 13-0, weil sie halt vergessen haben zu scoren in dieser Halbzeit. Du bekommst als Dresden den Ball und könntest ja quasi vielleicht dieses, ich weiß nicht, ob die Rebels dann überlegt haben, verdammt, wir könnten ja auch schon 20-0 führen. Du könntest diese Verunsicherung ausnutzen und das erste Play in der Halbzeit, du bekommst den Ball, das erste Play ist eine Interception von Trenton Norwell. Dann machen die Rebels aber keinen Touchdown raus und steht 16-0 und dann frisst du den Onside-Kick. Und danach steht es 23-0 und da war allen klar, das Spiel ist durch.
Ja.
Und irgendwie, das ist halt tatsächlich was, wo ich ein Problem mit habe. Aber was bei den Rebels mich stört, ist halt, ich meine, diese Urproblematik, ja. Das war ja auch schon vor dem Trickspielzug. Der Trickspielzug war ja ein 4. und 11 an der Monarchs 45, ja. Vor dem Trickspielzug hatten sie ja irgendwie schon einen Sack kassiert und also da waren ein paar Sachen dabei. Und ich glaube, da vor dem Sack kassieren sie noch eine Delay-of-Game-Strafe in der No-Huddle im Mitlaufen der Uhr. Also das ist was bei den Raining Rebels seit Jahren Problem ist, diese Sache mit der Playclock. Wenn du die Delay-of-Game-Tape schaust, von den ganzen Delay-of-Games in der GFL in einem Jahr, wahrscheinlich sind da 60% von den Rebels ungelogen. aber das ist was mir fehlt, um zu sagen, da habe ich irgendwie das Vertrauen, dass die in einem Topspiel einen ärgern, also einmal schlagen können. Ärgern, ja. Aber da passieren mir irgendwie immer zu viele mentale Fehler, Form Delay of Game oder halt Uhr ausgelaufen. Und das darf dir als Top-Team nicht passieren, wenn du Ansprüche hast, wirklich ganz vorne mitzuspielen. Also wir haben es letztes Jahr im German Bowl gesehen, ja, da ist den Braunschweigern auch vor der Halbzeit die Uhr ausgelaufen. Das sind die drei Punkte, die am Ende zum Titel fehlen. Und das sind halt diese kleinen Sachen. Und dass die Rebels über Jahre nicht gekittet bekommen, das ist halt der Punkt, wo ich mir denke, für mich fehlt da noch was zum ganz großen Team.
War das jetzt für dich kein Topspiel?
Schon, aber nicht in der Art, also es war ein Topspiel durch die Tabelle, ja. Aber ja. Ich möchte gern von den Rebels ein Spiel sehen gegen Top-Gegner, wo sie halt nicht zwischendurch so einen Brainfart haben, wo du denkst, ey Leute, was ist das jetzt schon wieder? Und das Problem ist halt, den hast du bei den Rebels fast immer drin.
Also für mich gibt es so zwei Erkenntnisse. Also
gegen Hamburg hatten wir schon so gefühlt 10 Delay of Games, ja.
Was für mich gibt es zwei Erkenntnisse. Also zum einen die Spiele zwischen den Rebels, Köln, Potsdam, Dresden. Habe ich jemanden vergessen? Nee, ne? Das werden heftigste Kämpfe werden. Und Kiel kann an einem guten Tag einer Mannschaft mit der Defense auch wehtun. Siehe Köln.
Bei Kiel rennen die Spiele davon. Also Kiel muss jetzt anfangen, Spiele zu gewinnen, weil wenn sie jetzt schon am Wochenende gegen die Rebels verlieren, wird schon schwierig. Aber das klären wir später.
Aber die können trotzdem noch einen Spoiler spielen. Ja. Weißt du, was ich meine? Die können irgendwie
ärgern, ja.
Genau. Und es gibt jetzt für mich zwei Möglichkeiten. Entweder kannst du im Norden einen kompletten Überraschungsmeister geben, oder Braunschweig ist halt einfach wieder drei Touchdowns besser als alle anderen.
So. Was wir noch nicht wissen, weil Braunschweig hat bisher nur gegen Kiel, Hamburg eben. Und Hildesheim gespielt.
Eben, wir haben keine Ahnung. Und haben ja auch, wie wir das unter anderem letzte Woche sehr ausführlich besprochen haben, auch nicht zwingend geglänzt in den Auftritten. Ich habe keine Ahnung. Auf der anderen Seite besteht halt durchaus dieses Jahr für mich ein bisschen die Möglichkeit, dass es eine relativ wilde Spielzeit werden wird. Sowohl im Norden als auch im Süden. Wir sind ja schon mittendrin. Und das daraus zieht die GFL vielleicht in diesem Jahr auch so ein bisschen ihre Spannung. Bei Dresden könnte ich mir vorstellen, die waren vielleicht besser, als sie ursprünglich gedacht haben. Jetzt haben sie mal richtig aufs Maul bekommen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie schaffen da den Rebound und sagen, okay, das war jetzt mal ein Off-Day und wir sind jetzt die restliche Saison wieder möglichst konzentriert da. Oder sie sind vielleicht nicht so gut, wie wir sie gemacht haben, nach den zwei Siegen gegen Potsdam und gegen Kiel. So.
Wir haben letzte Woche schon darauf hingewiesen, auf dieses eher besorgniserregende Turnover-Ratio, das, ja. Das besagt, dass sie zwar 11 Turnover vom Gegner abgefangen haben, aber halt auch 13 verursacht haben und damit eine Bilanz von -2 haben. Und 13 Turnover sind einfach zu viel. 4 Fumbles, 9 Interceptions, das funktioniert so nicht. Also wenn du ganz oben anklopfen willst, ja.
Richtig.
Wir schauen hin, wer steht in den Turnover-Ratios auf den 4 ersten Plätzen? Braunschweig +9, Schwäbisch Hall +7, Frankfurt +5, Rebels +4.
Ja.
Hinten Hamburg -4, Stuttgart -4, München -2, Kiel -9.
Ja. Ja. Und das macht's dann halt aus. Und
München mit -2 so weit hinten, weil die haben -2 nur aus 3 Spielen produziert und die Tabelle rankt nach Turnover pro Spiel.
Ja, wobei ich behaupte, dass das Münchner, wäre jetzt eine, wenn ich in der Draft Coverage mit Roman gehen würde, wäre das eine Pizza-Prop, dass ich sagen würde, die Münchner werden am Ende der Saison ein positives Turnover-Ratio haben.
Genau, wenn sie erstmal Gegner bekommen, wo man einfache Beute hat, genau. Die
genau.
Sie noch nicht hatten, weil sie haben halt gegen Unicorns und Universe gespielt, wo wir eben hatten, das ist relativ oben. Aber diese Turnover-Geschichte ist schon besorgniserregend. Also deshalb.
Ja, und das wird Dresden auch schon wehtun und das hat die jetzt unter dieses Spiel halt gekostet. Punkt. So, also für mich waren 3 Aspekte in dem Spiel entscheidend. Die Turnover, die zum Teil massiven Drops und das mangelnde Tackling. Und das killt dich gegen eine laufstarke Mannschaft, killt dich das. Ich dachte ja, dass das ein gutes Matchup ist.
Das sind Basics, das ist nichts Komplexes, eben. Das sind die Basics.
Eben. Ich dachte ja, dass es eigentlich ein gutes Matchup ist, weil ich mir sicher war, dass die Rebels die Dresdner Secondary nicht so ausnutzen können. Und wenn ich jetzt mal gerade in die Passstatistiken reingehe, also ich glaube 12 von 18, ja, für 134 Yards ist auch nichts Berühmtes, was da im Passspiel gelaufen ist. Ich hätte halt nicht gedacht, dass die so...
Das sind aber Rebels-Zahlen, würde ich sagen.
Ja, das sind die Rebels-Zahlen. Das sind erstaunlich wenige Pass-Yards.
18 Mal laufen, 44 Mal, 18 Mal werfen, 44 Mal laufen, eben. Also 19 eben. Mal werfen mit dem Trickspielzug. Eben. Aber dann bist du halt bei 60-70% Pass, 30-40% Lauf. Nee, andersrum.
Ja.
60-70% Lauf, 30-40% Pass. Ja. Ich glaube, wenn's so aufgeht, ist jetzt auch, glaube ich, Kim Kucci, kann er dann sagen, du.
Der freut sich darüber.
Ich hätte lieber 15 Mal weniger gelaufen und hätte lieber 15 Mal lieber geworfen. Also,
ne? Nee, ich denke, ich hätte halt vorm Spiel, wenn du mir vorm Spiel gesagt hast, Berlin läuft 70% oder 65% bis Garbage Time oder so, dann hätte ich gesagt, Dresden gewinnt das Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass die mit dem Gameplan das Spiel so deutlich gewinnen können. Haben sie. Lässt vielleicht ein bisschen auch was Dresden betrifft, schließen, aber gut.
Dresden wusste, was kommt. Es kam genau das, sie konnten es nicht stoppen. Das ist als Bilanz immer etwas ernüchternd. Wir haben noch eine Minute, Christian, um kurz über den Rest zu sprechen. Kiel schlägt 48-13 die Huskies und Hildesheim verliert in Köln 31-7. Keine wirkliche Überraschung.
Nee, wobei man muss sagen, dass Köln Hildesheim zur Pause 7-7 stand und Köln sich da extrem schwer getan hat. Das ist auch, was mich als Kölner ärgern würde, was vermutlich auch Odenthal und Köpper ärgern wird, dass die halt noch keine 4 Viertel wirklich guten Football gespielt haben in einem Spiel. Sondern das blitzt immer mal wieder auf, aber da ist noch nichts, was konstant ist. Gegen Kiel haben sie die zweite Halbzeit zum Großteil weggeschmissen. Und Hildesheim ist besser. 31-7 klingt deutlich, aber die Defense kann dir schon wehtun.
Die Offense ist anämisch. Das Problem ist halt, du hast insgesamt ein Laufyard aus 16 Läufen und dein Quarterback bringt nur 33% seiner Pässe an den Mann, 12 von 36 für einen Touchdown und 2 Interception, wobei der Touchdown war halt ein 67 Yard Big Play.
Ja.
Dann wird es halt schon insgesamt dünn und die Offense ist natürlich auch das Problem. Das war auch zum Beispiel gegen Braunschweig der Fall. Die Defense hat super mitgehalten, hat Braunschweig auch in die Knie gezwungen, die ersten 2 Quarter, aber dann hat es halt die Offense auch ein bisschen weggeschmissen. Und die Körpersprache der Offense ist das, was bei Hildesheim halt teilweise zum Problem wird. Bei Hildesheim müssen wir jetzt die nächsten Wochen schauen. Ich glaube, sie spielen in Dresden und dann haben sie Heimspiele gegen Köln und Hamburg, zumindest gegen Hamburg. Muss was gehen. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Topspiel in der GFL Süd. Bis gleich.
In Rush. Die WM. WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel. Wir reden jetzt über die GFL Süd und wir reden, was in Schwäbisch Hall passiert ist am Wochenende. Christian, die Schwäbisch Hall Unicorns hatten Frankfurt zu Gast. Frankfurt mit Backup-Quarterback Sonny Weishaupt als Starter. Mit Joe Bergeron, der sich im Laufe des Spiels verletzt hat als Running Back. Und wir haben ein Endergebnis von 17-7. Die interessante Statistik des Tages dabei, die Haller haben insgesamt kombiniert, gab es in diesem Spiel 212 Yards an Offense. Davon für Hall 115. Wobei man dazu sagen muss, es gab einen langen Touchdown-Pass von Marco Ehrenfried auf Nate Robitaille für 83 Yards. Das heißt, ansonsten hatte Schwäbisch Hall, die ohne Tyler Rutenberg gespielt haben, 33 Yards an Offense. Und man muss dazu sagen, bei insgesamt dann noch 4 Turnover und überworfenen Punt und so weiter, wer sich jetzt denkt, das klingt jetzt nicht zwingend nach der großen footballerischen Kunst, die da geboten wurde, dem müssen wir sagen, das stimmt auch. Also so wirklich toll anzuschauen war das nicht für ein Spitzenspiel.
Nee, war es nicht. Gute Defense. Ich mag gute Defense, aber...
Also Marco Ehrenfried, 7 von 23, 101 Yards, 1 Touchdown, 2 Interceptions, Sonny Weishaupt, 17 von 39, 134 Yards, 2 Picks, vielleicht noch 2 Zahlen. Frankfurt, Third Down Conversion, 4 von 16, Hall, Third Down Conversion, 0 von 10.
Das dürfte den Hallern auch lange nicht mehr passiert sein. 0% Third Down Conversions. Ja, weiß ich nicht. Das war halt.
Also, ich weiß nicht, wann die Halle das letzte Mal 115 Yards an Offense hatten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich gehe mal suchen.
Ich verstehe nicht, warum deren Offense nicht besser ist. Und auch schon in den anderen Spielen zum Teil. Weil die haben Havels dazugekriegt, haben die restlichen alle gehalten. Da ist kein wirklicher Leistungsträger gegangen. Aber es war halt, ich meine, gegen Frankfurt kannst du immer mal, in Probleme kommen, so, aber weiß ich nicht, das war halt sehr harzig und eigentlich hast du in der Offense nur dieses eine Big Play gehabt von Ehrenfried auf Robitaille, was du schon angesprochen hast, und dann haben sie halt ein paar Mal von extrem guten Feldpositionen profitiert, was halt unter anderem an den problematischen Special Teams der Frankfurter gelegen hat. Und ansonsten hat die Defense halt weitestgehend dominiert, also auch in der Red Zone total dominiert, wenn Frankfurt durch irgendeinen Fehler da mal hingekommen ist. Ja, weiß ich nicht.
Ja, schwierig. Die 10 Punkte Unterschied sind 10 Punkte Fuck-Ups in den Special Teams der Frankfurter. Das ist der Unterschied.
Ja, wobei halt, ganz ehrlich, Nikola, ich habe nicht verstanden, warum du, ich weiß nicht, wann war das, mit 8 Minuten noch im vierten Viertel, warum du da dreimal wirfst aus Haller Sicht und der dritte ist dann halt ein Pick, der dann zum einzigen Frankfurter Touchdown führt. Ich bin auch überzeugt, dass die Frankfurter keine 80 Yards über das Feld marschiert werden, wenn die das Ding weggeknallt hätten oder 70 Yards wegen mir. Also, ja, es ist halt schwierig. Und auch die Offensive Line der Universe ist wieder zu einem Problem geworden. Also Weishaupt hat auch halt gut eingesteckt. Was da, die waren zum Teil halt gefühlt eine Zehntelsekunde nach dem Snap halt alle im Backfield. Und es war vorher klar, dass es in der Personellkonstellation für Frankfurt ein schweres Spiel werden wird. Die Defense, wo wir vor der Saison gesagt haben, na, die haben vielleicht ein paar Leute verloren, ist ungebrochen gut und kann auch vielen wehtun und kann auch Braunschweig am Wochenende wehtun. Aber ja, offensiv ist es dünn. Ich meine, sie haben jetzt einen neuen Spielmacher verpflichtet, Nikola. Müssen wir mal gucken, was der ändert, wobei auch die Verletzung jetzt vom Running Back Bergeron schon wehtut. Weil ich erinnere mich an ein Play, wo der irgendwie 7 Leute 15 Yards mit sich mitgeschleift hat.
Und Taylor da hat sich verletzt.
Ja, das ist halt schon ein Difference Maker für Universe.
Übrigens, habe ich es gerade weggeklickt. Hier, 17. Mai 2008. Schwäbisch Hall gegen Stuttgart. 115 Passing Yards. Minus 4 Lauf Yards. Macht Gesamt 111 Gesamt Yards. Quarterback bei Schwäbisch Hall ein gewisser Jordan Newman. Der ist jetzt Head Coach.
Hatten die Stuttgarter damals so eine dominante Defense?
Das war das Jahr, wo irgendwie 2008 lief gar nichts bei Schwäbisch Hall zusammen. Da haben sie auch die Playoffs verpasst. Da haben sie auch Felix Brenner als Quarterback auch teilweise gesetzt. Ich glaube, hat sich dann, glaube ich, John Newman dann verletzt, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, das war so das Jahr, wo man dachte, na nu, was ist in Schwäbisch Hall los? 2001 aufgestiegen, dann eigentlich immer um die Playoffs mitgespielt, nie wirklich mehr als Viertelfinale. Einmal, glaube ich, 2005 im Halbfinale gewesen. Und 2008 ging es dann so ein bisschen abwärts und man dachte, was ist denn jetzt mit Schwäbisch Hall los? Sie haben sich irgendwie so, also Relegationssorgen hatten sie keine, weil sie haben, glaube ich, Darmstadt geschlagen und ich glaube auch noch Marburg einmal, aber irgendwie die letzten Jahre um die Südmeisterschaft mitgespielt, dann sowas, was ist denn los? Und dann 2009 kamen sie zurück und sind Südmeister geworden, hätten beinahe Kiel im Halbfinale geschlagen. Kiel in letzter Sekunde von Florian Daniel, der Kiel in den German Bowl bringt. 2010 fliegen sie im Viertelfinale wieder raus. Ja, und dann kam halt 2011, 2012 German Bowl Sieg, 2014, 15, 16, 17, 4 German Bowl Teilnahme am Stück mit Meister 2017. Da war 2008 so ein bisschen der Fehler in der Matrix und da hatten sie eine ganz schwache Offense und wie gesagt, die schlechteste Offense-Leistung seit 10 Jahren in Schwäbisch Hall an diesem Sonntag gegen Frankfurt. Das ist auch was ich Frankfurt auf die Fahne schreiben kann, ob das, obwohl die eigene Offense nicht funktioniert hat, man Hall sich nicht hat entfalten lassen und das ist für Hall vielleicht ein bisschen Grund zur Sorge, zu sehen, ups, wir wurden mal komplett abgemeldet, nur weil wir einfach unseren Deep Threat nicht dabei hatten mit Tyler Rutenbeck.
Ja, und letztlich war halt das Play, was halt Ehrenfried auf Robitaille macht, war halt das Rutenbeck-Play, nur dass es bei Rutenbeck meistens die Seitenlinie ist. Und jetzt ging es halt durch die Spielfeldmitte, wo auch ein bisschen Glück dabei war, glaube ich. Also ich denke, wenn der Frankfurter Safety da nicht in die Sonne schaut, dann endet das auch gerne mal in einer Interception. Ja, weiß ich nicht. Das ist so auch ein bisschen die These zum letzten Segment, wo ich halt denke, vielleicht ist die Liga wirklich ein bisschen beieinander gerückt. Trotzdem glaube ich halt einfach auch, dass es, also ich meine, wer gegen die scoren will, wer gegen Frankfurt scoren will, das wird schon echt, echt zäh werden. Weil die Defense, das muss man halt schon auch nochmal rausstellen, die ist halt einfach krass gut. Und wir stehen jetzt immer noch, ich meine, das sind jetzt die nächsten 7 Punkte, ich glaube, wir stehen jetzt bei 20 oder bei 21 Punkten gegen die First Team Defense von Hall. Weil die war tatsächlich in der Partie mal die komplette Zeit auf dem Feld.
Also wer sich da zufällig was vorgenommen hat im vierten Quarter, dann muss er absagen, weil der muss ja noch weiter spielen, klar.
Genau, also da war nichts mit früher abhauen und so, aber in dem Spiel konnte man auch.
Aber im sechsten Spiel erst 21 Punkte durch die Starting Defense abgegeben, ist halt
auch pervers. Das ist halt übel. Das ist übel und das wird kein Spaß für die restlichen Teams im Süden. Nicola, wir hatten noch 2 andere Spiele.
Ja, die Allgäu Comets im Rückspiel in Stuttgart. Man muss sagen, Stuttgart ist besser geworden, aber für die Comets hat es trotzdem nicht gereicht. Eine 22-42 Niederlage. Sotelaer 49 von 65 für 5 Touchdowns, 487 Yards und 2 Interceptions.
16-13 vorne zur Halbzeit. Sollte man vielleicht erwähnen.
Stuttgart. Genau, Stuttgart hat zur Halbzeit geführt, ist in der zweiten Halbzeit eingebrochen. Natürlich immer noch kein Laufspiel von den Comets.
Warum auch?
Die beiden Quarterbacks haben halt 7 Läufe statistisch rausgebracht für 4 Yards netto. Auf der anderen Seite Michael Eubank 20 von 39 für 272 Yards, 2 Touchdowns und 1 Interception. Und halt genau 0 Unterstützung vom Laufspiel. 20 Läufe für 33 Yards ist halt nichts gegen ein Team, dessen Defense du ein bisschen skeptisch beäugst, habe ich das Gefühl.
Ein bisschen, ja. Also die Stuttgarter sind auch deswegen zum Erfolg gekommen, weil die halt angepasst haben und ich meine, vielleicht halten die Comets das einfach nur zurück, weil sie es dann gegen die guten Teams machen, aber das ist halt jetzt schematisch nichts wahnsinnig Kompliziertes, zumindest von dem, was ich aus den Spielen jetzt gegen Ingolstadt, gegen Stuttgart, gegen Hall gesehen habe. Es ist relativ simpel, du kannst gegen die vor allen Dingen gut die Spielfeldmitte attackieren, underneath vor allen Dingen. Die haben zwar ein paar ganz gute Athleten in der Defense, aber das ist jetzt nichts, wo ich mir als OC große Kopfschmerzen machen würde. Und so sind die halt auch zu Punkten gekommen mitunter. Da hat man schon gesehen, dass Stuttgart halt angepasst hat und deswegen war es halt auch so eng. Die haben auch defensiv ein bisschen angepasst, haben jetzt, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, permanent mit 3 tiefen Safeties gespielt, um halt die tiefen Routen wegzunehmen, die sie halt im Hinspiel das Spiel gekostet haben und zack, dann war es schon nicht mehr ganz so einfach. Und dann hat Zottel auch, glaube ich, seine erste oder eine der seltenen Interceptions geworfen und in diesem Jahr noch nicht so wahnsinnig viele von gehabt. Ich meine, er hatte im ersten und zweiten Viertel hätte eine geworfen. Ja, zwei geworfen und eine war relativ früh. Von daher, ich glaube schon, dass du gegen die Comets was machen kannst, wenn du halt anpasst. Es ist halt immer noch schwer zu verteidigen, aber das war auf jeden Fall mal ein Lebenszeichen von Stuttgart. Und das ist das, was wir sehen wollten. Und trotzdem wird es natürlich noch schwer, aber es war ein Lebenszeichen. Und ich weiß nicht, ob du zu dem Spiel noch was sagen möchtest, Nicola. Ansonsten das andere Spiel war ein Nailbiter.
Ja, ich würde noch hinzufügen, jetzt kommt aber auch das erste Mal, also dieses Spiel ist das erste Mal, wo die Teams wirklich fast von Stuttgart unter Michael Eubank auf Tape bekommen, weil gegen Frankfurt, so, das ist ja das, was auch zum Beispiel uns die Marburger gesagt haben, als sie das Tape von München studiert haben. München gegen Frankfurt und München gegen Schwäbisch Hall lernt sie jetzt nicht so viel, weil halt alles im Keim erstickt wird. Ja. So konntest du halt, so siehst du halt Plays, die sich entfalten, und so haben jetzt auch die Teams Möglichkeiten, darauf zu adjusten. Das heißt, wir müssen dann gucken, wie das die nächsten Wochen funktioniert. Ich habe irgendwie eine persönliche Bewerbung noch bekommen, dass wir es quasi weitergeben sollen. Also der Herr Johnson heißt Jakob Johnson und legt Wert drauf, dass es übrigens deutsch ausgesprochen wird. Nur, dass wir das mal mitgenommen haben.
Mhm, sehr gut. Nehmen wir auf.
Nehmen wir auf und geben wir auch an die Kommentatoren, Kollegen dann weiter. Also Jakob Johnson, der wechselweise Offense und Defense spielt. Wir werden sehen, wie es weitergeht in Stuttgart. Aber wie gesagt, jetzt haben die anderen halt auch auf Tape gesehen. Der Nailbiter, der war zwischen Kirchdorf und Marburg in Kirchdorf. Ja. Dieses idyllisch gelegene Stadion in den Maisfeldern, von dem Christian auch nachts noch träumt, glaube ich. Ja, die Kirchdorfer hatten also Marburg zu Gast und liegen zur Halbzeit 10-0 hinten in dem Spiel, wo Marburg aber bis dahin nichts wirklich gerissen hat, nämlich 3 Punkte aus einem Field Goal, das entstand, glaube ich, nach einem überworfenen Punt. Und das andere
war eine Interception.
Ja, genau. Das war 10-0. Ansonsten die Offense der Marburger komplett abgemeldet, dann Turi mit einem Touchdown-Pass auf Lindley, 17-0 zu Beginn des dritten Quarters, aber dann die Aufholjagd von den Kirchdorf Wildcats, 17-0, und dann 23-17 die Führung für Kirchdorf, 24-23 langer Lauf von Nasita, langer Pass von Nasita, und 29-24 dann eine Minute vor Schluss durch Cox. Und dann lese ich auf der Marburger Webseite, Zitat, vom Head Coach: Ich habe einige Spieler, die eigentlich wochenlang pausieren müssten, aber auf die Zähne beißen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch einige Spieler, die diese Liga, die beste außerhalb der USA, anscheinend nicht ernst genug nehmen. Die spielen nicht mit Verletzungen oder Schmerzen. Einige meiner Spieler sind leider Waschlappen. Zitat Ende. Im Spielbericht steht dann drin, während Spieler wie Running Back Silas Nasita und Defensive Back Neil Howie mit Verletzungen aufliefen, Quarterback Alex Turi sich die Nase während dem Spiel brach, hätten sich andere Spieler wegen weniger gravierender Verletzungen für die Partie abgemeldet. Gut. Das mit der besten Liga außerhalb der USA. Ich glaube, da möchte die CFL vielleicht noch ein Wörtchen mitreden und die Japanische und so weiter. Das lassen wir mal so stehen. Wenn ich sehe, wie Silas Nasita gespielt hat und bei diesem langen Touchdown quält er sich die 20 Yards, die letzten 20 Yards in die Endzone, weiß ich nicht unbedingt, ob ich das gutheißen will, dass sich Spieler jetzt so durch Verletzungen quälen. Und ich weiß ja auch nicht, wie gut ich das finde, dass da jetzt öffentlich, also dass da großes Fingerpointing losgeht, öffentlich vom Headcoach auf der Webseite, und dass der Spielbericht quasi hinten dran noch draufhaut. Also das klingt schon ein bisschen komisch.
Ja, ich fühle mich so ein bisschen bestätigt, oder wir können uns also ein bisschen bestätigt fühlen, weil wir ja prognostiziert haben, dass es durchaus ein knappes Spiel werden könnte. Und jetzt hat Kirchdorf das gewonnen. Fingerpointing finde ich immer so ein bisschen schwierig nach dem Spiel, es sei denn, dass es halt wirklich jemand was Gravierendes gemacht hat. Bei Nasita bin ich inhaltlich bei dir. Der hat sich da geschleppt und hat ja zunächst nur Panther gespielt und ist dann aber in entscheidenden Situationen reingekommen, hat dann auch einen wichtigen Touchdown gemacht. Ja, ich hatte schon den Eindruck, dass die Mannschaften so ein bisschen auf Augenhöhe sind. Ingolstadt hat sich wieder 3 Picks geleistet in Form von Cameron Burris, was echt ein Problem ist. Kirchdorf, genau. Ingolstadt habe ich gesagt, ne? Na egal. Wie gesagt, Burris hat sich da einfach wieder 3 Picks geleistet, und ich hätte auch nicht gedacht, dass die nach dem 0-17 nochmal wiederkommen, auch wenn der Marburg Offense in der ersten Halbzeit nichts, wirklich gar nichts gegangen ist. Ja, vermutlich ein sehr guter Sieg für die Moral für Kirchdorf. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht, was ich mit diesen Aussagen anfangen soll, Nicola. Weil das kann ja der Teammoral nicht zwingend helfen. Also.
Vor allem, wieso trägst du sowas öffentlich aus?
Ja.
Ich meine, ich vermisse bei uns den Killinstinkt, und die Härte ist was, das würde ich tatsächlich, das kannst du sagen. Was danach kam, war halt,
Eben, und ich meine, Marburg hat für meinen Geschmack noch Glück gehabt, da es halt für meinen Geschmack eine klipp und klare Ejection gegen Kicker und Defensive Back Shakash geben muss. Also weiß ich nicht, vielleicht.
Ja, am Ende, naja.
Ja, maße ich mir da zu viel an, aber das ist halt Helmet to Helmet für mich gegen Defensive Receiver in so einem Moment. Der ist aber nicht.
Wir haben Schiedsrichter, die zuhören. Wir sind gerne auf Feedback da zu der Szene gespannt. Gerne.
Also das würde mich tatsächlich interessieren.
Weil es gab für mich 15 Jahre, halt, aber kein Platzverweis.
Weil für mich war das die Mutter aller Ejections. Also, naja, gut. What do I know? So, aber von daher hat der Marburg noch Glück gehabt. Ich bin halt mal gespannt, mit welcher Moral die jetzt in dieses Allgäu-Spiel gehen, weil das kann echt eine lange Partie werden, eine unangenehme Partie gegen einen Gegner, der was macht, was man dieses Jahr noch nicht gesehen hat. Und wenn ich sehe, wie gut München gegen die geworfen hat, dann sage ich, das muss jetzt nicht zwingend, würde ich jetzt als Comets-Team vermutlich jetzt keine große Angst vor der Marburger Passverteidigung haben.
Dann halte noch kurz den Gedanken bei dir. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir genau über dieses Spiel in der Vorschau. Bis gleich.
Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen sie ja alle auf im Lokomp oder im Nokam oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Teil 3 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Nicolas Martin, Christian Schimmel und wir sind gerade in die Pause gegangen mit der Vorschau zu Marburg Mercenaries gegen Allgäu Comets. Das ist das Spiel am Sonntag um 16 Uhr in Marburg. Wird Christian Schimmel kommentieren. Wir hoffen auf Livestream, vielleicht auch als Radio bei meinsportradio.de, werden wir sehen. Aber du sagst, die Allgäuer Offense hat Möglichkeiten gegen diese Marburger Defense.
Ja, bin ich von überzeugt. Also ich glaube, dass es schematisch schon durchaus nicht unkomplex ist, was Sam Weiss da mit Marburg macht, aber also vor allen Dingen gegen München hatte ich irgendwann gar nicht den Eindruck, dass da noch so krass viel angepasst wird, weil letztlich die Münchner in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen eine ganze Menge sehr, sehr gute Drives hatten, vor allen Dingen mit Passspiel. Ich zweifle so ein bisschen die Tiefe in der Marburger Pass-Defense hinter Howe, hinter Shakash und Lanieri an. Das sind die drei Spieler, denen ich vermutlich aus dem Weg gehen würde, insbesondere Howie, der für mich eine ganz tolle Saison spielt, nicht nur durch den Pick 6 am Wochenende.
Was ja schon mal, wo jetzt viele sagen würden, naja, aber da bleibt ja nicht mehr so viele Optionen. Wir müssen aber dran erinnern, die Comets kommen immer mit 5 Receivern raus. Das heißt, zwei sollten nichts mit diesen drei Herren zu tun haben.
Richtig. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob Nassita auch noch Cornerback spielen kann, aber ansonsten hat er für Marburg schon so ziemlich jede Position in den letzten 2-3 Jahren gespielt.
Das geht mit den A's nicht auf, weil dann müsste Jenkins runter.
Stimmt, ja. Der hat auch 2-3 Mal sehr gut in Kirchdorf eingeschlagen. Also der hat sich auf dem einen oder anderen Running Back nachhaltig verewigt in dem Spiel.
Außerdem, ganz ehrlich, Nassita, so wie der durch die Gegend toppelt im Augenblick, weiß ich nicht, ob ich den als DB haben will.
Das war jetzt nicht wirklich ernst gemeint in der Stelle. Aber vielleicht hören uns ja die Marburger zu und machen es am Sonntag. Dann habt ihr es hier zuerst gehört. Aber ich glaube, dass die Chancen haben andersrum, Nikola, glaube ich, aber auch, dass die Marburger Offense, die du ja auch schon jetzt live 2-mal gesehen hast, auch Chancen gegen die Comets Pass Defense hat. Oder auch gegen die Lauf Defense von Allgäu.
Ja, weil das ist ja doch ziemlich wässrig anscheinend und von daher, es hängt natürlich auch ein bisschen ab davon, was Alex Turi macht. Ich weiß, in den beiden Kirchdorf-Spielen gab es Szenen von Alex Turi, wo wir uns beide an den Kopf gefasst haben. Bei der einen saßen wir in Marburg im Stadion direkt nebeneinander, bei der anderen habe ich dir in dem Moment, wo ich es im Livestream gesehen habe, geschrieben, da kamen dann so Postwenden zurück, so ziemlich das Gleiche, ja.
Also, ja, das war diese zweite, diese Interception in Kirchdorf war die, ich glaube, war das vierte Viertel rechts an der Seitenlinie, wo du halt auch nichts als Quarterback verloren hast, außer den Ball wegzuschmeißen. Also,
genau.
Und die hat jetzt ein bisschen das Spiel gekostet, ne? Das darf man nicht vergessen. Also, die hat echt wehgetan.
Genau. Und, also, solche mentalen Fehler darf er sich halt gegen die Comets nicht erlauben, weil das ein Spiel ist, wo ich auch das Gefühl habe, so ein bisschen wie das München-Spiel, wer als letzter scored, gewinnt das Spiel.
Ich meine, man darf nicht vergessen, es ist für Allgäu halt eine weite Tour nach Marburg.
Auf den Sonntag mit einem späten Kickoff.
Richtig, also wer dann am Montag arbeiten muss, da kann das schon mal passieren, dass dann die einen oder anderen zu Hause bleiben. Natürlich, die Imports sind offensichtlich dabei, aber da umgeht, schadet auch nichts, wenn deine Offensive Line an dem Tag vollzählig erscheint. Ich glaube trotzdem, dass Iowa das gewinnt. Vor allen Dingen bin ich bei Marburg halt so ein bisschen auf die Verletzten-Situation gespannt. Zugegeben, da habe ich bei den Comets jetzt nicht den direkten Einblick. Oder noch weniger als jetzt vielleicht bei dem, was die Mercenaries veröffentlicht haben. Ich weiß, dass hier ein Receiver angeschlagen war nach dem Stuttgart-Spiel. Bei dem Touchdown-Catch gab es eine Verletzung, ich glaube, von Paul war das. Ja, könnte Highscoring werden. Für mich ist Allgäu auf einem neutralen Platz vielleicht der leichte Favorit. In Marburg könnte es eine 50-50-Spiel werden. Also kommen sie vorbei und nehmen sich Zeit mit, weil das kann dauern.
Genau. Am Samstag findet das andere Spiel im Süden statt. Die Ingolstadt Dukes haben dann die Munich Cowboys zu Gast im bayerischen Derby, Ausgabe 1 von 30 dieses Jahr. Ja. Das aber vielleicht das mit noch am ehesten dem Derby-Charakter aufgrund der Nähe beider Städte zueinander und vor allen Dingen, dass bei den Dukes ja doch dass der ein oder andere dabei ist, der eine gewisse Cowboys-Vergangenheit hat. Aber auch ein richtungsweisendes Spiel für beide, würde ich sagen, weil für die Dukes geht es darum, den Anschluss zu den Playoff-Plätzen nicht zu verlieren und für die Münchner geht es darum, einfach mal diese Null bei den Pluspunkten wegzubekommen, die sie halt haben, weil sie unglücklich in Marburg verloren haben und davor gegen Schwäbisch Hall und Frankfurt verloren haben, was aber auch anderen passieren wird. Aber für München wäre es, glaube ich, mal so ein gutes Gefühl, bevor es dann nächste Woche, glaube ich, das Rückspiel gegen Schwäbisch Hall gibt, wo dann wahrscheinlich auch wirklich zu holen sein wird, jetzt einfach mal so in der Win-Spalte anzukommen und da bietet sich Ingolstadt mit den anscheinend auf der Website publizierten massiven Personalproblemen als Gegner an.
Für mich ist das ein 50-50-Spiel. Oder siehst du München vielleicht sogar vorne?
Das war letztes Jahr schon jetzt nicht so deutlich, wenn man denkt, das Spiel, ich glaube, das war am 1. Mai in Ingolstadt, was die Dukes zwar deutlich gewinnen, aber erst spät und irgendwie da, wo München mit dritten Quarterback angetreten ist. Also, ich weiß nicht, München macht auf mich jetzt einen gefestigteren Eindruck als letztes Jahr und Ingolstadt hat eher den einen halben Schritt zurückgemacht als den halben Schritt nach vorne. Also würde ich auch sagen, 50-50. Und München, ich glaube, vielleicht nochmal so ein bisschen angepiekst durch diese dumme Niederlage in Marburg, weil es halt so spät war, nochmal mit einem gewissen Biss, um es jetzt mal besser zu machen.
Ich glaube, die werden total scharf auf diesen ersten Sieg sein, weil das wird, Marburg werden sich vermutlich auch im Kalender markiert haben, von wegen, der könnte was gehen, aber Ingolstadt ist, glaube ich, so das erste Spiel, wo du aus Münchner sagst, das sollten wir gewinnen. Ja, aber wird eng. Also wird, ich bin gespannt, ich freue mich drauf, wird mit Sicherheit eine enge Partie.
Also das Ganze im ESV-Stadion am Samstag um 18.30 Uhr, das dann auch im Livestream. Und das waren die beiden einzigen Südspiele in dieser Woche. Dann nutzen wir das Südsegment quasi als Transition zum Norden, indem wir den Eurobowl hier einbauen. Der Eurobowl zwischen Samsung, Frankfurt Universe und den New Yorker Lions. Nord gegen Süd quasi, also eine Interconference, die wir sonst nur in den Playoffs haben. Jetzt im Eurobowl. Am Samstag ab 20 Uhr live auf Sport 1 zu sehen. Ein Spitzenspiel, auf das wir uns freuen natürlich. Ein Spitzenspiel, wo auch beide Teams mit amerikanischen Quarterbacks antreten werden. Das war nämlich die Überraschung für alle. Es wurde dieses Jahr die Regel geändert bei diesen Nominierten im 60-Mann-Kader. Und zwar sieht es folgendermaßen aus, dass du einen Spieler positions- und klassengetreu austauschen darfst, wenn er verletzt ausfällt. Sprich, einen amerikanischen Quarterback darfst du durch einen amerikanischen Quarterback austauschen, da er wenn er verletzt ist und das der Arzt nachweisen kann. Gut, Kreuzbandriss, das glaube ich ist, oder schwere Knieverletzung, aber da, von der Beschreibung her klang ja alles nach Kreuzbandriss, ist unstrittig und deshalb heißt der neue Quarterback jetzt Andrew Alfers. Kommt von der Azusa Pacific University. Das ist übrigens die Universität, bei der der letztjährige Quarterback der Marburger Chad Jeffries gespielt hat. Und wir wissen ja, der war passlustig. Und wie ich gesagt habe, das ist halt, du darfst einen Spieler tauschen und nur positionsgetreu, sprich, du darfst nicht irgendwie, keine Ahnung, deinen siebten DB auf der 60er-Liste, der irgendwie 38 Jahre alt ist und plötzlich entdeckt, dass er schwere Rückenschmerzen hat, durch einen Army-Receiver ersetzen. Ich finde, die Regel macht in der Form auch Sinn. Ja? Also den siebten DB, Deutsch, dürftest du halt nur durch einen Deutschen oder Europäischen ersetzen. So, ja. Jetzt aber die große Frage. Letztes Jahr mit Sonny Weishaupt als Quarterback wohlgemerkt, war das eine Rutsche im Euro Bowl. Das war ein unknappes 55-14, wobei es eigentlich enger losging. Und dann im Halbfinale sind beide aufeinander getroffen. Braunschweig mit Casey Terry als Quarterback, die Frankfurter mit Jalila Winnie, und es ging 23-21 für Braunschweig aus, wobei Frankfurt im letzten Drive die Chance hatte, in der letzten Minute quasi mit einem Ballbesitz nochmal die Siegpunkte zu erzielen, es dann halt nicht geschafft hat. Wo sehen wir das Duell Braunschweig gegen Frankfurt in diesem Jahr? Eher bei der Eurobowl-Rutsche oder eher beim Halbfinale?
Ja, meine Glaskugel ist ein bisschen beschlagen, Nicola, durch die ganze Sonne im Westerwald in den letzten Wochen.
Ausgebleicht, ja.
Ja, so ungefähr. Ich glaube, ich sehe es eher beim Halbfinale. Es hat aber weniger mit Frankfurt als mit Braunschweig zu tun, die A, Casey Terrio nicht haben, wussten wir vor der Saison, und B, insgesamt einige harzige Vorstellungen hatten bis jetzt. Also sie haben die
Spiele jetzt das erste Mal auf eine hammerharte Defense-Treffen in diesem Jahr. Das haben sie dieses Jahr noch gar nicht gehabt.
Also wie viele Punkte scoren die Braunschweiger am Samstag? Über 20? Über 24?
Ich würde sagen, 20, 24 ist das, was ich ihnen zutraue. Maximal.
Aber das ist auch das absolute Maximum.
Und also solange Frankfurt nicht solche Fuck-Ups einbaut wie Punt überwerfen oder so.
Ja, und wir reden jetzt von Offense-Punkten. Wir reden jetzt nicht von einem Pick-6 oder von Fumble oder von Special-Teams-Touchdowns, aber reine Offense-Punkte. Also ich sag, die machen nicht mehr als 17. Zumindest solange das Spiel eng ist. Ich habe halt keine Ahnung, was der neue Quarterback kann. Die Frankfurter Offense ist halt insofern ein Problem, weil die dieses Jahr auch im Gegensatz zu letzten Jahr nicht wirklich permanent laufen können. Es sei denn, 5 Marburger springen an einem Tackling vorbei bei einem 97-Yard-Lauf.
Das war vor allem schön.
Jetzt hat sich Bergeron verletzt. Ich meine, der Bretzer, sein Backup ist auch kein schlechter, ist halt ein anderer Typ, der ist halt ein bisschen quicker, währenddessen Bergeron halt auch gerne mal über 7 Leute drüber rennt. Ich weiß nicht, das Problem ist, dass sich der Frankfurter Offense halt auch
also, echt wenn ich das jetzt nicht so unter vorstellen kann, also Bergeron ist halt mehr der Bulldozer-Typ, André Bretzer, der in Frankreich gespielt hat, so mehr so das kleine Moped, ja. So flink und um die Kurven und ab geht's.
Ja, LeGarrette Blount und Darren Sproles irgendwie. So. Wenn man jetzt einen übertriebenen Vergleich finden will. Wobei Bretzer jetzt auch. Er hat jetzt nicht die ganze Quickness von Sproles. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das Problem ist halt, dass ich nicht glaube, dass die Frankfurter Offensive Line gegen Braunschweig gut aussehen wird, wenn ich sehe, was die D-Line der Lions gegen Hall im German Bowl gemacht hat. Das war zum Teil auch echt sehr, sehr, sehr stark. Und die haben halt mit dem, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen, sie haben einen Neuzugang aus München, ich glaube.
Was, Philipp Vinzenz?
Defensive Line.
Ach so, ja, kriegen wir gleich hin. Erzähl weiter.
Ich glaube, Samuel Kagel heißt der.
Genau.
Der hat einen sehr starken Eindruck auf mich bis jetzt gemacht. Und also auch die Imports, die sie in der Defense haben, sind halt richtig gut. Deswegen glaube ich, dass der Offensiv, es sei denn, der neue Quarterback ist gut. Und ich meine, klar, du hast halt David Gereon Jansa, du hast den Thompson, zwei echt richtig starke Receiver, aber die müssen es erstmal auf den Platz bringen. Und letztes Jahr war der offensive Output halt extrem dünn. Aber ich glaube, Frankfurt muss das Spiel irgendwie bei 17, 20 Punkten halten, dann haben sie eine Chance. Ansonsten sehe ich Braunschweig trotz aller Probleme und trotz aller permanenter Selbstkritik, die ja dieses Jahr in Braunschweig auch relativ
öffentlich
ausgetragen wird und der Verletzung von Dable, sehe ich trotzdem Braunschweig vorne. Du?
Also Braunschweig dürfte übrigens Dable auch tauschen. Ich weiß halt bei Dable nicht, wie er gilt, weil er offiziell gilt als A-Spieler im Euro Bowl. Jeglicher Spieler, der ein Jahr College-Erfahrung hat und nicht aus dem Nationalverband kommt, für den er spielt. Ja, also sprich, Dable wäre Franzose, wäre er Deutscher, würde er als Deutscher zählen. Jetzt ist er aber Franzose, hat zwar nicht am College gespielt, war nicht eligible in Kanada. Dafür hat er 2 Jahre NFL-Camps gemacht. Ich weiß nicht, ob er als A zählt oder nicht. Punkt.
Ja.
Das heißt, und davon hängt halt ab, durch was sie ihn ersetzen dürfen. Durch einen Europäer und durch halt einen A-Spieler mit College-Erfahrung. Aber also Braunschweig dürfte auch durchtauschen. Aber ja, also was ich von Braunschweig in Hildesheim gesehen hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ja, das habe ich von Braunschweig durchaus besser erlebt. Und Troy Tomlin, würde ich auch sagen, was not impressed. Ne? Hat ja im Interview dann auch gesagt, er sieht Frankfurt als Favorit im Eurobowl. Da habe ich nochmal nachgehakt, so, bitte, was? Ja, ja, ich glaube, die sind besser als wir. Okay. Und das wird, glaube ich, ein Spitzenspiel. Das wird, glaube ich, genauso eine defensiv betonte Sache, wie Fürbischall gegen Frankfurt letzte Woche war. Mhm. Aber gut, das räumt dann auch vielleicht mit dem alten Vorurteil auf, dass der Süden keine Defense spielen kann. Und von daher, also ich bin gespannt auf das Spiel und ich hoffe auf ein bis zum Ende spannendes Spiel. Wie gesagt, ab 20 Uhr dann live bei Sport 1, so wie ich es verstanden habe, auch übrigens natürlich auch bei Sport 1 auf der Webseite, für die, die es nicht im Fernsehen sehen können, also gibt es das auch als Livestream. Sollte man einschalten und sollte man sich anschauen, was da passiert im FSV-Stadion.
Ja, zumal das halt wirklich zwei Schwergewichte sind, wenn Frankfurt...
Und zwei German-Bowl-Kandidaten.
Eben, das ist der Punkt. Und zwei Teams, die auch gut und gerne im Halbfinale wieder aufeinandertreffen könnten. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg und Braunschweig, das haben wir auch schon gesagt, hat noch keinen Playoff-Anwärter im Norden gespielt.
Und das ist halt, also Frankfurt wird Glück haben, dass das Spiel in Schwäbisch Hall übrigens so gelaufen ist, wie es ist, weil sie haben nur 10 Punkte Rückstand. Das ist also sowas, was man im Rückspiel drehen könnte, ja. im Verhältnis zum in Bezug auf den direkten Vergleich. Da kann man sich gleich den nächsten Termin notieren. Übrigens das Rückspiel zwischen Schwäbisch Hall und Frankfurt in Frankfurt in der PSD-Bank Arena dann am 5. August um 15 Uhr. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über das, was sonst noch so im Norden geschehen wird an diesem Wochenende. Bis gleich.
Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickinrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Teil 4 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Und wir sprechen jetzt also über das Geschehen im Norden. Wir haben drei Spiele im Norden am Wochenende, alle am Samstag. Zwei Kick auf 15 Uhr, einer um 16 Uhr. Wir fangen an mit dem Mommsenstall in Berlin, wo die Rebels die Kiel Baltic Hurricanes empfangen werden. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, den Kiel Baltic Hurricanes gehen so ein bisschen die Spiele aus. Das möchte ich anhand der Tabelle mal kurz vortragen. Es ist relativ einfach. Im Augenblick haben die Kieler 5-9 Punkte und wir fokussieren uns mal auf die Minuspunkte, weil die ja im Endeffekt dann entscheidend sind in Bezug auf, was bei den anderen passieren muss. So, 5-9 Minuspunkte. Sollten die Kieler gegen die Rebels verlieren, wären sie bei 5-11. Das heißt, wenn wir dann auf den Rest der Tabelle schauen, dann hätten die Rebels 10-2, die Dresden Monarchs sind bei 8-2 und bei Köln sind wir bei 7-1. Das heißt, die anderen, damit Kiel an irgendeinem Playoff-Kandidaten vorbeikommt, müssten 4-5 Spiele mehr verlieren als die Kieler in so einem Fall, ja. Und das setzt natürlich voraus, dass Kiel nicht mehr allzu viel verliert auf dem Rest des Weges, weil sonst wird es halt schwierig. Natürlich, Kiel hat schon einmal gegen Braunschweig gespielt, die Rebels, Dresden, Köln müssen alle noch zweimal ran, Potsdam ebenso, klar. Aber die Kieler haben halt auch schon zweimal gegen Hamburg gespielt und das haben andere noch nicht so oft auf dem Programm gehabt. Deshalb sag ich jetzt, vielleicht Milchmädchenrechnung, aber Rechnung trotzdem, die Rebels, also wenn sie das Spiel gewinnen, schalten sie quasi Kiel aus den Playoffs aus. Es ist ein Must-Win für Kiel, weil einen direkten Verlust, einen direkten Vergleich gegen Köln und gegen die Rebels, das kriegen sie nicht mehr gedreht. Und wir haben eben gesagt, Marburg gegen Allgäu könnte eine etwas längere Geschichte werden. Nachdem wir bei Berlin gegen Kiel zwei scrambling Quarterbacks haben und der Versuch, Laufspiele zu etablieren, bei beiden sehr betont sein dürfte, dürfte das übrigens eines der schnelleren Sorte sein.
Ja, das sehe ich auch so. Und das Problem aus Kieler Sicht ist ja...
Aber nach deiner Sache von letzte Woche würde ich sagen, leichter Vorteil Berlin.
Leichter Vorteil Berlin?
Ja, das Hinspiel war ja knapp.
Ja, ich glaube, ja gut,
aber weil das, man sagen das, muss... Das Problem ist halt, die Kieler werden jetzt irgendwas bringen, was die Berliner Defense regelmäßig im eigenen Training sieht, weil...
Eben. Ne? Eben, das ist das Problem. Die Offense, die sie jetzt sehen werden, ist das, was die Rebels seit Jahren spielen. Und ich meine, der Footman ist ein wirklich sehr guter Läufer, muss man sagen. Aber die haben sich halt auch in Dresden Turnover geleistet, die waren mitunter echt zum Haare raufen. So. Und also ich meine, die Kieler Defense wird Berlin wehtun können, vielleicht sogar mehr wehtun können als die Dresdner Defense am Wochenende. Aber wenn Berlin das Spiel nicht auf die leichte Schulter nimmt, eben weil ich einfach glaube, dass das schematisch ein gutes Matchup für die Rebels ist, sehe ich da eigentlich einen klaren Sieg von Berlin. Also das Original ist meistens immer besser als die Kopie, weißt du? Mhm. Und ich glaube, dass Berlin da einfach auch einfach ein Stück weit noch mehr Playmaker hat. Also Kiel hat so ein paar Ansätze in den letzten Wochen gezeigt, die nicht schlecht waren. Aber wie gesagt, wir haben auch schon von den Rebels-Spielen erlebt, wo sie sich dann überraschenderweise komplett langlegen. Aber das ist ein Must-Win und ich glaube, dass die genau mit der Haltung in das Spiel gehen, die du benennst. Hier, lass uns die schlagen, lass uns den direkten Vergleich gewinnen, dann kommen die Kieler schon mal nicht mehr an uns vorbei. Und das ist ein wichtiges Spiel, ist ein super wichtiges Spiel. Vermutlich letzten Endes für Kiel noch wichtiger als für die Rebels. Weil ich auch einfach nicht glaube, dass die gegen Potsdam zum Beispiel zweimal gewinnen werden.
Mir klingelt noch dieses Interview von Kip Kutsche in den Ohren vom Hinspiel. Wir waren nicht gut, aber für Kiel hat es trotzdem gereicht.
Ja, wobei Kiel auch in dem Zeitpunkt noch nicht den neuen Quarterback hatte. Ne? Also die sollten offensiv schon ein bisschen besser sein als im Hinspiel.
Genau, aber wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, der Big Point, den die Rebels gesetzt haben, aber auch da wäre es wichtig, auch für das Vertrauen, das man in die Rebels hat, vielleicht für, dass sie sich für Höheres bestimmt sind, wäre es wichtig, dass sie nach dem Big Point gegen Dresden sich halt nicht direkt wieder auf die Nase legen. Ne?
Also wenn sie jetzt einfach mal 40-7 gewinnen, dann wird die Rebels sie da ernst nehmen. Weil die Kieler Defense eigentlich immer einen sehr ordentlichen Job gemacht hat und die jetzt auch nicht komplett gegen Braunschweig abgeschossen worden sind.
Wichtig wäre vor allen Dingen Rebels-Sieg für die Rebels-Moral, glaube ich. Wie hoch der dann ausfällt, ist dann Nebensache. Aber sag mal, was absolut nicht passieren darf für die Rebels, ist, dass sie 30-7 gegen Dresden gewinnen und 7-30 gegen Kiel verlieren.
Ja. Ne? Das ist korrekt. Ja.
Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja.
Zumal weil das nächste Spiel übrigens dann auswärts in Braunschweig ist. Und ich glaube, da will man schon als Zweiter hinfahren, der gerade zwei andere Playoff-Kandidaten vielleicht mal so einen Weg geräumt hat. Ne?
Also. Ja, mit entsprechendem Selbstbewusstsein, ganz genau.
Gut, dann kommen wir zu Dresden gegen Hildesheim. Das ist das zweite Spiel, 15 Uhr im Heinz-Steier-Stadion. Dresden, die fehlerbehaftete Offense haben wir angesprochen. Hildesheim, die fehlerbehaftete Offense haben wir angesprochen. und nu?
Also aus spannungstechnischen Gründen würde ich einfach gerne sehen, dass Hildesheim irgendwie nach zwei Turnovern irgendwie 14 oder 17-0 führt, nach dem ersten Viertel. Ja, ich sehe trotzdem nicht, dass die Dresdner Receiver ausschalten können. Das ist zu viel Qualität. Und Hildesheim hat sich bis jetzt gegen Mannschaften wohlgefühlt, die relativ gut laufen konnten, aber nicht so gut werfen konnten. Sie hier große Teile des Spiels gegen Köln. Aber
ich sag mal so, kann nicht gut laufen und kann gut werfen. Das ist so genau
eben, das beste Matchup, ja. Und nachdem die Hildesheim in den letzten Jahren immer so eine miese Rush-Defense haben, sind sie da dieses Jahr ein bisschen besser. Aber ich bin gespannt, ob Hildesheim bis zu einem gewissen Grad in diesem Spiel bleiben kann. Ob sie Dresden ein bisschen wehtun können, ob sie ein bisschen fordern können. Und ob sie vielleicht wieder von Fehlern profitieren. Und bei Dresden geht es dann einfach darum, Fehler abstellen, Drives zu Ende bringen, Punkte mitnehmen, sauberer tackeln, einfach ein bisschen, wenn ich jetzt Uzdolber wäre, der ich bin offensichtlich, würde ich sagen, ich hätte gerne einfach mal ein Spiel mit guten Fundamentals über vier Viertel.
Genau, das ist genau da wollte ich dran anschließen. Das ist jetzt das Spiel, weil nächste Woche geht's nach Kiel. Das ist jetzt das Spiel, wenn ich Coach bei den Monarchs bin, dann möchte ich, dass diese Basics, die sie gegen Berlin haben, vermissen lassen. Gutes Tackling, sichere Ballfänge, Protective Football, dass diese Basics gegen Hildesheim sitzen, weil das ist der Gegner, wo du das sehen willst, damit du das Vertrauen hast, dass es auch gegen den nächsten Gegner knappt. Und da sind wir uns absolut einig, das sind wirklich Fundamentals, die diese Woche angegangen werden müssen, damit das halt sitzt, weil wenn das sitzt, kannst du mit dem Rest anfangen, aber solange das nicht sitzt, brauchst du auch nicht komplexer zu werden, weil dann kriegt dein Team das ja nicht hin. Eben. Und die nächsten Gegner, und das ist, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil die nächsten Gegner heißen Kiel und übrigens dann Braunschweig.
Da muss es sitzen. Vor allem spätestens gegen Braunschweig, aber auch eine Kieler Defense hat ja schon gezeigt, dass sie die wehtun kann. Ja,
wenn du gegen Braunschweig vier Turnover produzierst, gute Nacht.
Eben.
Gut, und dann haben wir noch Hamburg gegen Köln, das Schlusslicht gegen die Cologne Crocodiles, ja, die sich gegen Hildesheim ein bisschen schwer getan haben, die aber auch so einen etwas unrhythmischen Saisonstart vom Spielplan vorgegeben bekommen haben, die dann auch massig Heimspiele haben werden in der Rückrunde, glaube ich. Es spricht vieles für Köln, oder?
Hamburg kann ein bisschen laufen und nicht werfen. Köln hat Probleme gegen werfende Mannschaften und wirkt den Run ab, ja. Ja. Das ist schematisch nicht das beste Matchup für die Huskies, die letztes Jahr trotz eines zusammengebrochenen Busses ein gutes Rückspiel in Köln abgeliefert haben und dort den Offensive Coordinator David Odenthal zu einer etwas lauteren Ansprache angestiftet haben.
Das war ein persönliches Highlight um gefühlt 9 Uhr abends, nachdem wir 7 Stunden in diesem Stadion gebraten haben.
Ne? Ja, 7 Stunden in diesem Stadion und in einem Schnellrestaurant und ja, wir haben dann mal Köln ein bisschen kennengelernt. Das war eines der Highlights dieses Spiels. Ansonsten ist Köln da halt klarer Favorit. Auf der anderen Seite ist es halt ein Spiel, wo sich halt auf keinen Fall einen Ausrutscher erlauben dürfen. Punkt.
Wir wussten letztes Hamburg, Jahr Hamburg als Sand im Getriebe, dass es so wortwörtlich zu nehmen wäre, hatten wir nicht gedacht, aber ja.
Und Hamburg muss halt zusehen, dass sie irgendwie in der Offense mal eine Idee finden, wie sie scoren. Weil ich müsste jetzt echt wirklich mal gucken, weil viel war es ja bis dato nicht. Haben sie in einem Spiel auch nur 10 Punkte gemacht, gegen Kiel vielleicht? 13 in Kiel. Okay, da waren 7. Die waren allerdings auch alle im dritten und vierten Viertel. 0 in Braunschweig. 6 gegen Dresden.
Ja, das war überschaubar. Und in den Offense-Statistiken ist Hamburg eigentlich
jetzt gegen Kiel, der Vollständigkeit halber.
Überall hinten zu finden. Also Scoring Offense 5,5 pro Spiel, Total Offense 178 Yards pro Spiel. Okay, Rushing Offense 51 Yards pro Spiel. Man darf aber nicht vergessen, da ist das Schlusslicht halt Kempten mit minus 2 Laufyards pro Spiel, aber Kempten ist auch mit 476 Passyards pro Spiel auf der 1 in der gesamten Passyards-Offense mit übrigens 200 Yards Vorsprung auf Dresden, die 281 haben. Ne? Also und Schwäbisch Hall, die nach der Nichtleistung gegen Frankfurt halt ein bisschen abgestürzt sind, aber die Huskies halt 127 Passyards pro Spiel. Also das ist
und das als Mannschaft, die eigentlich permanent hinten ist und irgendwann gezwungen ist zu werfen. Also
48,9% Pass Completion, 765 Passyards, 5 Touchdowns, 5 Interceptions.
Bin gespannt, die müssen halt irgendwie mal einen Weg finden, ihre Offense in Gang zu bringen. Und ich meine, Köln hat schon
1,8 Yards pro Lauf.
Ja, Köln hat schon Schwächen gezeigt, gegen Potsdam, stellenweise gegen Kiel. Hildesheim haben sie insgesamt gut im Griff gehabt. Aber, ja. Im Sinne des Abstiegskampfs im Norden würde ich mir schon wünschen, dass die Hamburger in der Hinsicht nochmal ein bisschen besser werden, auch wenn die vermutlich vor allen Dingen auf die beiden Spiele gegen Hildesheim schauen werden.
Das eine Spiel ist dabei übrigens am 23.06. Dann schauen wir noch, auf wen sie treffen könnten in der Relegation, die Hildesheimer und die Hamburger, weil wir davon ausgehen, dass es einen von beiden erwischen wird. Die GFL 2 im Norden, Düsseldorf Panther 10-0, Elmshorn Fighting Pirates 8-2, die haben in Rostock verloren. Die Rostock Griffins 6-4, Langfeld 4-4, Lübeck Cougars 4-6, Solingen Paladins 4-6, die Adler 2-8 und die Paderborn Dolphins 2-10. Die Adler mit dem ersten Sieg seit über einem Jahr, der war in Hamburg, und mit dem ersten Heimsieg seit 2 Jahren. Der war, glaube ich, auch gegen Hamburg. Oder war es gegen Düsseldorf? Einer von beiden. Düsseldorf und Elmshorn scheint es unter sich auszumachen, ne?
Ja, im Norden auf jeden Fall.
Wobei Düsseldorf sich zu einem Sieg gegen Solingen gewirkt hat jetzt am Wochenende.
14-13 oder so war das, ne? Ja. Also irgendwie, ja, vielleicht würde ich Rostock noch nicht komplett rausnehmen. Die spielen irgendwie eine gute Runde. Bei Elmshorn war ja so ein bisschen der Aufsteiger mit Geld und etlichen Ex-Huskies und Ex-Hurricanes im Roster, was vor allen Dingen da eine Partie gegen Hamburg nochmal eine besondere Note verleihen würde, wenn die es schaffen. Düsseldorf bis jetzt durchgekommen, der Favorit, auch wenn sie jetzt nicht so überzeugend sind. Elmshorn, wie gesagt, muss man halt auch sehen, die haben extrem viele Neuzugänge gehabt. Das hat vielleicht auch ein bisschen gedauert, bis man sich da eingespielt hat, von daher. Mal schauen, übrigens beim Spiel von Rostock gegen Berlin aus der Vorwoche waren auch, ich glaube, über 3.500 Zuschauer. Im Ostseestadion des FC Hansa. Schöne Geschichte, gefällt mir gut, wenn Programme sich das dann immer wieder trauen, auch mal durch solche Events in Stadien zu gehen. Und von daher Props an die Griffins, die letztes Jahr eine tolle Saison gespielt haben in ihrem ersten Zweitliga-Jahr und dieses Jahr auch ziemlich gut mitspielen. Und im Süden, Nicola, müssen wir sagen,
es ist spannend und wir haben vor allen Dingen zwei Spitzenspiele am Wochenende. Die German Football League 2 Süd hat Ravensburg 10-0 vorne, Ravensburg Razorbacks, dann die Nürnberg Rams 8-2, Straubing Spiders 8-4, Saarland Hurricanes 8-4, Wiesbaden Phantom 6-6, Albershausen Crusaders 2-8, Gießen Golden Dragons 0-8, Montabaur Fighting Farmers, sorry Christian, 0-10. Am Wochenende, wer im Saarland lebt, bevor er auf Sport 1 einschaltet, geht er um 17 Uhr nach Neunkirchen ins Ellenfeldstadion und schaut sich Saarland Hurricanes gegen die Straubing Spiders an, den Aufsteiger, der Saarland im Hinspiel geschlagen hat. Da ist eine Rechnung offen. Und wer am Sonntag nichts zu tun hat, in Ravensburg, Lindenhofstadion in Weingarten. Ravensburg gegen die Nürnberg Rams, 1-2.
Das werden wichtige Spiele werden. Ravensburg hat jetzt am Wochenende in Montabaur einige Spiele geschont, hat trotzdem relativ klar gewonnen.
Ravensburg hat das Hinspiel gewonnen, glaube ich, in Nürnberg, wenn ich mich recht erinnere.
Das müsste ich tatsächlich nachgucken, ob die schon gegeneinander gespielt haben. Allerdings, also das sind zwei brutal wichtige Partien. Saarland war für mich
49-29 gewonnen in Nürnberg. 49-29.
Also reden wir von 20 Punkten direkter Vergleich. Das ist schon viel. Das ist schon viel. Es ist eine interessante Konstellation im Süden. Momentan sieht es mit Albershausen, Gießen und Montabaur nach den drei Teams aus, die die zwei Absteiger unter sich ausmachen. Wiesbaden, die Definition von Mittelfeld, mit einer ausgeglichenen Bilanz, auch wenn die gut mitgespielt haben gegen Nürnberg, stellenweise am Wochenende. Und dann vier Teams, die es alle noch packen können. Ravensburg für mich der Favorit. Nürnberg mit vielen Ambitionen. Saarland, wie hieß es vor der Saison, das GFL-1-Team in der GFL-2. Bis dato auch noch nicht so überragend funktioniert, aber die haben noch alle Chancen, muss man an der Stelle auch sagen. Und Straubing vielleicht die Überraschung schlechthin in der GFL 2. Nur auf der anderen Seite, Nikola, wenn Saarland dieses Heimspiel gegen Straubing verliert,
dann sind sie raus.
Dann sind sie eigentlich fast schon raus.
Ja. Das Wächter also, Ravensburg-Nürnberg schlägt, weil dann brauchst du, dann hast du es ja gar nicht mehr selber in der Hand, dann brauchst du ja, dann kannst du ja selber gewinnen, aber dann musst du ja noch hoffen, dass Ravensburg sich nochmal gegen Straubing hinlegt oder sonst wo ganz woanders. Ja. Und vor allem musst du als Saarland dann hoffen, dass du ungeschlagen durchkommst. Das wäre dann die gleiche Problematik wie Kiel im anderen Teil. Die gehen irgendwann die Spiele aus und so viele werden deine direkten Konkurrenten nicht mehr verlieren. Also deshalb Must-Win für Saarland gegen Straubing. 17 Uhr gibt es dann, glaube ich, auch als Livestream bei rtango.de.
Ja, und zu Ravensburg vielleicht noch ein Satz. Die waren ja im letzten Jahr auch lange, ganz lange vorne. Also die haben sich ja mit Kirchdorf ein Rennen geliefert, unter anderem. Und ich weiß nicht, wie man das in Kempten beobachtet, im Allgäu. Das ist ja nicht allzu weit von da. Da gäbe es dann die Chance auf ein echtes, auf die Mutter aller Derbys, könnte man es dann nennen. Zumindest was die Wegstrecke betrifft.
Ne? Und Marburg und Frankfurt schauen besorgt, wenn Stuttgart runtergehen sollte und Ravensburg raufkommen sollte. Das war es von Road to German Bowl für diese Woche. Schauen Sie am Wochenende in die Livestreams, in die TV-Übertragung, aber natürlich auch in die Stadien. Alle Spielpläne finden Sie auf gfl.info. Wir melden uns nächste Woche wieder. Machen Sie es dann gut. Tschüss.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel auf meinsportradio.de. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei an Tag 1 und 2 ab 11.15 Uhr und 15.15 Uhr, an Tag 3 ab 13.45 Uhr und am Finaltag ab 12.15 Uhr. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de.